Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2, heute mit dem fünften Teil von Friedrich Glausers Erzählung Im Dunkel. Frédéric, der ehemalige Fremdenlegionär, hat Paris verlassen. Eine halbwegs glimpflich abgelaufene Diebstahlgeschichte hat ihn in die Flucht geschlagen. Und jetzt arbeitet er Nachtschicht in einer Kohlengrube im belgischen Charleroi. Sein Chef, der Grubeningenieur, hat ihn ins Haus der Familie Vandewelde geschickt, wo er mit drei anderen Kumpeln, Otto, Luigi und Wladimir, ein Zimmer teilt mit zwei Betten. Im Dunkel von Friedrich Glauser, Teil 5. Es liest der Regie-Altmeister und Glauser-Fan Werner Dügelin.
Alice, das Jungfräulein Vandewelde hat ihn in ihr Herz geschlossen. Das sieht man gleich. Soeben erscheint sie in der Tür und bevor sie Vater und Mutter guten Morgen wünscht, stürzt sie sich auf Otto. Klettert auf seine Knie. Lieber Otto, guter Otto, erzähl mir eine Geschichte. Nun ist dies aus verschiedenen Gründen eine vollkommene Unmöglichkeit. Erstens ist man am Morgen, Otto nicht ausgeschlossen, von einer so unbeschreiblich schlechten Laune besessen, dass man wegen eines simplen Flohbisses zum Beispiel das Blaue vom Himmel herunterfluchen könnte. Zweitens hat weder Otto noch Alice Zeit. Otto muss um 7 Uhr einfahren, Alice um dieselbe Zeit in die Schule sein. Aber Otto wird trotz seiner schlechten Laune, von der alle Falten seines Gesichtes sprechen, nicht böse. Er behält Alice einen Augenblick auf seinen Knien und sagt in seinem harten Französisch, in dem die rauen Kehllaute schnarren, »Heute Abend, kleines Mädchen, heute Abend, ich verspreche es dir.« Alice ist beruhigt, wirft mir ein »Bonjour, Frédéric« hin, wie man einem Huhn ein Brotbröcklein zuwirft, kümmert sich nicht um ihre Eltern, sondern trinkt im Stehen ihre Tasse Milch aus, haucht im Laufen Herrn und dann Frau Vandewelde einen Kuss auf die Stirn, gebraucht, um ja keine Zeit zu verlieren, ein Wort für beide, Wiedersehen Eltern und verschwindet durch die Türe. Madame und Otto blicken ihr nach. Monsieur saugt gedankenvoll an seiner Pfeife. Alice liebt sie sehr, Otto, stellt Frau Vandewelde fest. Und Otto nickt, fragt aber gleich darauf, ob die Zeitung noch nicht gekommen sei. Die Zeitungen sind Ottos Rappel. Mag es sich um den Brüsseler Soir handeln, den sich Madame hält, weil er auf vielem Papier gedruckt ist, oder um die Gazette de Charleroi, die Monsieur wegen der darin erscheinenden Todesanzeigen abonniert hat, Otto nimmt sie, sobald er ihr ansichtig wird, in Beschlag. Fieberhaft reißt er sie an sich, vertieft sich in ihre Neuigkeiten, blättert raschelnd um, von vorn nach hinten und wieder zurück, sucht, sucht. Man weiß nicht recht, was er sucht, aber sein Tun erregt Aufsehen. Ich habe Otto Mäßigung gepredigt, habe ihm gesagt, hör mal, wenn du in Holland etwas ausgefressen hast und schwarz über die Grenze bist, so musst du das nicht so auffällig zeigen. Was war es denn? Mir kannst du es sagen. Aber Otto hat geschwiegen. Zwei Falten sind auf seiner Stirn entstanden, sein winziges Schnurrbärtchen, das über seiner vorspringenden Oberlippe einen kaum sichtbaren blonden Strich bildet, hat sich gesträubt. Aber er hat geschwiegen. Verstockt geschwiegen und sich am Abend wieder rabiat auf die Zeitungen gestürzt. Hat er sie durchsucht, ist er beruhigt. Dann nimmt er die kleine Alice auf seine Knie und erzählt ihr unser Märchen. Er erzählt gut, der Otto. Schade, dass er immer so blass wird, wenn er die Zeitungen an sich reißt. Vorläufig schadet das ja nichts. Wir schreiben das Jahr 1923. Die belgische Regierung nimmt es mit den Anmeldungen nicht so genau und Frau Vandewelde ist zufrieden, wenn sie unser Zahltagsäcklein am Samstag holen kann. Was aber die Vereinigten Bergwerke von Charleroi betrifft, in deren einer Grube wir arbeiten, so sind sie in der Person ihres Grubeningenieurs Gott froh, dass wir da sind. Denn die Deutschen haben während der Besatzung des Landes die Gruben ziemlich heruntergewirtschaftet. Es braucht Arbeiter und Wiederarbeiter. Ganze Züge voll Arbeiter rollen in den Bahnhof ein. Aus Polen, aus der Tschechei, aus Italien. Luigi ist Italiener. Vorerst sind es seine Haare, die seine Nationalität verraten. Und sodann seine Eleganz. Diese ist etwas schäbig geworden, aber seinem Kittel merkt man es immer noch an, dass er einmal auf Taille geschnitten war. Und, dies ist das Wichtigste, er besitzt Brillantine, den Rest einer Tube, von der er nur des Sonntags zehrt. Das Haarmittel ist stark parfümiert und Luigi ist der Meinung, dass der Wohlgeruch den Herrn mache. Ein Mann ohne Wohlgeruch ist nur ein Mann und kein Herr. Luigi aber hält sich für einen Herrn. Er sei früher Journalist gewesen, erzählt er. Aber der Faschismus, il fascismo, sagt er verächtlich. Habe ihn aus der Heimat vertrieben. Rizinusöl hätten ihm die Briganten einmal eingeschüttet. Rizinus. Das Merkwürdige aber ist, dass er jeden Rappen, den er von der Madame ergattern kann, dazu verwendet, um sich in der Apotheke dieses vielgeschmähte Öl zu verschaffen und es zu trinken. Sein Zusammentreffen mit dem Faschismo muss bei ihm eine Art Schock verursacht haben. Einen Schock, der ihm das widerwillig Aufgezwungene unentbehrlich erscheinen lässt. Auch er hockt vor seinem Kaffeenapf, schlürft und säuft von Zeit zu Zeit. Während der Tagesschicht muss in Grube 5 die Hölle los sein. Die Hauer arbeiten im Akkord und die Handlanger müssen nachkommen, koste es, was es wolle. Schweiß, Übermüdung, Zusammenbrechen. Die Hauer wollen ihren hohen Lohn. Was schert es sie, dass die Handlanger nur ihren kleinen Taglohn verdienen? Wladimir, der Pole, sieht aus wie ein Dichter, den ein Stümper gemalt hat. Er muss sehr jung sein, denn er braucht sich noch nicht zu rasieren. Ein schimmernder Flaum sprost auf seinen Wangen. Sprost. Es ist das einzig richtige Wort. Manchmal blicken seine Augen starr. Seine Hände ballen sich. Dann entspannen sich die Finger und wieder ballen sich krampfhaft die Hände. Nun stehen die drei auf, nehmen ihr Säcklein mit Mundvorrat, die Madame am Abend vorher für sie gefüllt hat, Brot, schwarzer Kaffee, Schokolade. Dann sagen sie dreistimmig, guten Tag. Wie nutzlos ist es doch, dass ich weiß, der Tag bestehe aus 24 Stunden. Wie unnötig, darüber nachzudenken, dass ich in 8 von ihnen, von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens, das Geld verdienen muss, das ich notwendig brauche, um dieses Leben weiterzuführen. Frau van de Veldes Zeitrhythmus ist ein anderer. Die Zeremonie des Kesselfüllens wird so und so oft wiederholt, und das gibt dem weichen Ablauf der Stunden ein ganz bestimmtes, festes Gerüst. Das gibt Sicherheit. Und auch Herr van de Velde genügt diese Sicherheit. Er ist in seinem Stuhl eingeschlafen und schnarcht leise. Madame hat inzwischen die zweite Zigarette gerollt. Sie setzt sie an der Pfeifenglut in Brand, legt dann die Pfeife ihres Mannes auf den Küchenschrank. Dann schüttet sie aus einer Markttasche Kartoffeln auf den Tisch. Die geschälten wirft sie in einen Eimer, wo sie im Wasser schwimmen. Sie sehen aus wie gerupfte Kanarienvögel. »Gute Nacht, Madame«, sage ich und stehe auf. »Schlaf gut, Frederik«, antwortet Madame und lässt eine geschälte Kartoffel ins Wasser pflotschen. »Ich gebe Ihnen nicht die Hand, weil sie nass ist, aber heute Nachmittag musst du Alice eine Klavierstunde geben. Sie haben es versprochen, Frederik, und du weißt, Versprechen muss man halten.« »Ja, ja, Madame«, sage ich. »Der Nachmittag ist noch in weiter Ferne. Vorläufig ist es kaum 7 Uhr.« Und ich stolpere die Stiegen hinauf in mein Zimmer, mein Zimmer, in dem wir zu viert in 2 Betten schlafen. Die Leintücher sind noch lau von meinem Vorschläfer, Otto, dem Holländer. In der Nacht vom Sonntag auf den Montag müssen wir zusammenschlafen. Das ist unangenehm, denn das Bett ist schmal. Nun, heute schlafe ich allein. Die Leintücher sind grau wie der Morgen vor den Fenstern. Ich werde den Eindruck nicht los, dass alles, was ich sehe, unwirklich ist. Dann liege ich im Bett und auch dieses Zimmer wird lebendig. Die Beine der Stühle beugen, strecken sich und Wellen werfen die rotgestrichenen Latten des Fußbodens, während das zweite Bett schaukelt wie ein rechteckiger Kahn und doppelt unwirklich wird alles. Nicht nur in einen Spiegel, glaube ich, zu schauen, es ist, als rolle ein abgespielter Film vor meinen Augen ab. Auch in einem solchen regnet es und regnet. Und alles ist dunkel und verschwommen wie hier. Ich kann nicht recht glauben, dass einzig Herr van de Veldes Morgenschnaps an dieser verregneten Pantomime der Dinge schuld ist. Ich träume von dem Nachmittag, an dem mein Leben hier begonnen hat. Der Grubeningenieur trug in einem feisten Gesicht zwei winzige Grübchen rechts und links vom Mund. Nachdem mich der Arzt untersucht und tauglich befunden hatte, wurde der Herr Ingenieur ganz menschlich. »Mein lieber Freund«, sagt er, »ich sehe aus Ihren Papieren, dass Sie in der Fremdenlegion gedient haben. Aber Ihre Art zu sprechen verrät mir, dass Ihre Erziehung eine gute war. Meine Ohren trügen mich nicht und auch mein Blick ist scharf, das können Sie mir ruhig glauben. Nur die Art Ihrer Begrüßung. Nein, nein, mir machen Sie nichts vor. Wissen Sie was? Ich bin kein Unmensch. Leben und leben lassen, das ist mein Prinzip. Sie können Nachtschicht arbeiten, denn, glauben Sie mir, unseren Tagesbetrieb würden Sie nicht aushalten. Am Tag fördern wir Kohlen. Und da unsere Hauer im Akkord bezahlt werden, so hetzen Sie die Handlanger und die Handlanger werden im Stundenlohn bezahlt. Verstehen Sie? Es ist eine Ungerechtigkeit, ganz sicher. Aber bin vielleicht ich, Arthur Leia, dazu da, Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen? Ich bin dazu da, Schwierigkeiten zu planieren, auszugleichen, zu glätten. Er vollführte mit seiner gepolsterten Hand eine wunderbar sanfte Bewegung. Nachtschicht. In der Nacht brechen wir keine Kohlen, wir bauen Gänge aus, verstehen Sie? Die Arbeiter erhalten Stundenlohn, sie haben also durchaus kein Interesse, die Handlanger zu hetzen. Deshalb werden sie es leicht haben. Nicht wahr, ich bin kein Unmensch. Dies werden Sie mir zugeben. Ich bin ein weicher Mensch. Ich versuche, Gutes zu tun, wo ich kann. Und wo wohnen Sie, wenn ich fragen darf? Noch nirgends. Sehen Sie, da kann ich auch helfend eingreifen. Ich kenne eine Arbeiterpension. Dort werden Sie aufgehoben sein wie im Himmel. Frau van de Velde steht ihr vor. Sie liegt, diese Arbeiterpension, gerade unserer Grube gegenüber. Madame wird wie eine Mutter für Sie sorgen. Und zweiter Vorteil, Frau van de Velde hat auch einen Laden. Dort werden Sie alles kaufen können, was Sie für die Arbeit brauchen. Überkleider, Espadrille. Ich sehe, dass es mit Ihrer Garderobe nicht gerade glänzend bestellt ist. Dieses Paket, das Sie unterm Arm tragen, ist Ihre ganze Habe. Ja? Nun, bei Frau van de Velde können Sie sich eindecken. Und dann nach und nach abzahlen. Wir haben ein Abkommen getroffen. Um Ihren Zahltag brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Madame kommt ihn für Sie holen und rechnet dann mit Ihnen ab. Der Ingenieur schwieg und spielte mit einem winzigen roten Bleistift. Er starrte durchs Fenster. Über den grauen Hof liefen junge Mädchen. Ihre Holzpantinen klapperten. Und ich sah ihre bunten Kopftücher leuchten. »Sie sind nicht reich geworden in Frankreich, Solt«, sagte Arthur Leia, Ingenieur der Grube 5. Sein Blick hatte das Fenster verlassen und sich an meinem Bündel festgesehen. Braunes Packpapier. Schnüre kreuzweise darum gewickelt. Und klein war es vor allem, sehr klein. »Wie gesagt, Frau van de Velde, Sie können Ihr Haus gar nicht verfehlen. Über dem Laden hängt ein Schild, darauf steht der Name. Eine tüchtige Frau, diese Frau van de Velde. Sie werden Studien betreiben können, an Menschen, mein junger Freund. Mon jeune ami«, sagte der Frechling. »Denn wie ich aus Ihrem Passe sehe, ist Ihr offizieller Beruf Journalist. Welche Zeitungen beehren Sie mit dem Werk Ihrer Feder? Sie schweigen?« Sie lieben die Diskretion? Schön, wie Sie wollen. Ich fragte aus Interesse, denn ich muss Ihnen offen sagen, mein junger Freund, dass Sie mir sympathisch sind. Ein väterliches Wohlwollen bringe ich Ihnen entgegen. Sollten Sie einen Wunsch haben, sollten Sie etwas brauchen oder eine Reklamation anzubringen haben, so stehe ich zu Ihrer Verfügung. Ich werde Ihnen helfen, wo ich kann. Auf Wiedersehen, junger Freund. Ah, dass ich es nicht vergesse. Sie erhalten 3 Franken und 12,5 Centime Stundenlohn. Das macht im Tag... In der Nacht. 25 Franken. Damit lässt sich leben, glauben Sie mir. Frau van de Velde verlangt 20 Franken im Tag. Sie sehen. Und dann noch eins. Da es öfters vorgekommen ist, dass uns Arbeiter ohne Kündigung verlassen haben, von einem Tag auf den anderen, hat die Direktion beschlossen, jeweils den Zahltag einer Woche stehen zu lassen. Sie erhalten also erst in 14 Tagen den Lohn einer Woche, verstehen Sie? Es wird nicht langen, um Madame van de Veldes Pension zu zahlen, aber das schadet nichts. Madame hat Geduld. Sie werden nach und nach abzahlen. Natürlich, wenn Sie die Kündigungsfrist von 14 Tagen einhalten, wird Ihnen auch der stehengebliebene Wochenlohn anstandslos ausbezahlt. Auf Wiedersehen, mein junger Freund. Ein Winken mit der feisten Hand. Ich war entlassen. Nein, doch noch nicht. Herr Arthur Leia drohte mit seinem Zeigefinger, der dick und bleich war wie eine ungesottene Bratwurst, und sagte, »Hüten Sie sich vor der Politik, junger Freund.« Politik dürfen nur organisierte Arbeiter betreiben. Fremde Handlanger hingegen lassen besser die Finger davon. Die jetzige Regierung hat eine Schwäche. Sie lässt gerne Ausländer über die Landesgrenze führen. Merken Sie sich das. Herr Arthur Leier, Ingenieur der Grube 5, hat auch eine Schwäche. Er hört sich gerne sprechen. Es regnete. Eine Maschine kreischte und krächzte, eine andere, unsichtbare, summte irgendwo. Scheppernde Ladenglocken gibt es und andere, die man nicht hört, weil sie nur hinten in der Wohnung schrillen. Aber es gibt auch musikalische. Sie bestehen aus 5 bis 6 metallischen Stäben, die beim Öffnen der Ladentüre einander berühren und eine Fülle von Wohlklang über den Eintretenden ausgießen. Frau van de Veldes Ladenklingel gehört zu dieser Sorte. Überhaupt schien es in diesem Hause musikalisch zuzugehen. Denn als das Glockenspiel ausgesungen hatte, beschäftigte sich irgendwo in den Tiefen der Wohnung ein Klavier mit Tonleitern. Frau van de Velde erschien und sie war dick, breit, aufgequollen. Ihr Lächeln war süß, aber die Süße wurde sauer, als ich ein wenig stotternd fragte, ob ich hier wohnen könne. Herr Arthur Leier, Ingenieur, habe mich empfohlen. Madames Worte strömten wie draußen der Herbstregen. Ihre Schamlosigkeit war herzergreifend. 20 Franken kostet die volle Pension, aber das Zimmer, in dem ich schlafen sollte, müsse ich mit 3 Kollegen teilen. Das wäre gar nicht schrecklich, da ich doch auf Nachtschicht arbeite. Dann hätte ich doch tagsüber ein Bett für mich. Was ich denn noch mehr wolle? Eine Nacht müsse ich das Bett mit einem Kollegen teilen, eine Nacht. Und das Essen sei ausgezeichnet. Und ich könne doch keine Garantie leisten, kein Gepäck. Ob ich denn so verwöhnt sei, dass ich wegen einer Nacht? Nun, sie wolle niemand zwingen. Ich könne mich ja an einem anderen Ort umsehen. Das wollte ich auf keinen Fall. Ich war so müde. Die Nacht hatte ich im Zug verbracht. Den Morgen war ich in Brüssel herumgelaufen. Aber für Belgisch-Kongo konnte man nur gelernte Arbeiter brauchen. So war ich weitergefahren. Nach Charleroi, da man mir auf dem Arbeitsamt gesagt hatte, man brauche Handlanger in den Kohlenminen. Und nun war es 5 Uhr geworden. Heute Abend sollte ich einfahren. Ich hatte kein Geld mehr, um in einem Hotel zu übernachten. 5 Franken besaß ich. 5 Franken und das braune Paket. Ich hatte Madame beleidigt. Ich musste sie versöhnen. Darum fragte ich, um die Lage zu retten, wer denn hier Klavier spiele, ob ich das Instrument sehen dürfe, seinen Klang versuchen. Madame musterte mich misstrauisch. Vielleicht sah ich wirklich nicht sehr vertrauenserweckend aus in meinem Anzug, den mir der Küchenchef in Paris verkauft hatte. Und eigentlich begriff ich die eingehende Musterung, der mich Madame unterzog. Sie stand unter der Tür, die vom Laden in die hinteren Räume führte. Doch da tauchte plötzlich neben ihr ein winziges Männlein auf. Madame hatte die Fäuste in den Hüften gestützt, ihre Arme standen vom Körper ab und unter einem der Arme schob sich der Kopf des Männleins durch. Dann wurde die Frau beiseite geschoben. Nun stand Herr van de Velde im Türrahmen. In der Hand hielt er ein Schnapsglas, das mit einer wasserklaren Flüssigkeit gefüllt war. Von Zeit zu Zeit sog er an dem Gläschen. »Melanie«, sagte das Männlein, »lass ihn doch vorspielen.« Das schien den Ausschlag zu geben. Melanie machte eine einladende Bewegung. Es ging durch einen finsteren Gang und dann ein fantastischer Salon, in dem alle Möbel weiße Tücher trugen und Gespenster spielten. Frau van de Velde tupfte den Zipfel eines der Tücher, grüne Plüsch. »Alles samt«, erklärte Madame, und ihre Stimme bebte ein wenig. So erschüttert war sie über den Reichtum ihrer Einrichtung. Die Wände waren geschmückt mit schwer vergoldeten Rahmen, in denen gefärbte Fotografien staken. Sie stellten dar, Frau Melanie van de Velde in ihrer Jugend blühte mit einem Myrtenkranz im Haar und einem weiß-weißen Schleier. Ihre Blicke waren gerichtet auf das Konterfei ihres Mannes. Herr van de Veldes Bäcklein schimmerten zart rosa und die Nase war schmal. Wie grausam hat die Zeit gehaust. Nun waren die Backen bläulich und die Nase so dick und schwer, dass man meinen konnte, ihr Gewicht zöge Herrn van de Veldes Kopf auf die Brust. Auch ein Baby war zu sehen. Meine Tochter Alice, erklärte Frau van de Velde stolz. Über dem Klavier 2 Paar Großeltern. Die Haare dieser Greise waren von so makellos schneeiger Weiße, dass der Kolorist sicher geschwindelt hatte. Das Klavier glänzte schwarz, sicher wurde es jeden Tag gewichst. Nur seine Tasten waren gelb wie Raucherzähne. Auf einem Drehstuhl davor saß ein kleines Mädchen, das sich durch unseren Eintritt nicht hatte stören lassen. Es klimperte weiter seine Tonleitern und half mit der Zunge nach. Bei den tiefen Lagen erschien die Spitze im linken Mundwinkel, bei den hohen im rechten, in den mittleren Lagen erreichte sie fast die Nasenspitze. »So, mein Herr, nun zeigen Sie Ihre Kunst«, sagte Madame energisch. Unter der Tür stand der schüchterne kleine Herr van de Velde. Er wagte es nicht, den Salon zu betreten. Wahrscheinlich war der Parkettboden für ihn geheiligtes Land. Und so setzte ich mich vors Klavier. Alice lehnte sich gegen meine Schulter, bohrte eifrig in ihre Nase und fragte, »Spielst du auswendig, ohne Noten? Wie heißt du?« »Frederik.« Madame erklärte mir, ihre Tochter sei 13 Jahre alt. Sie sah aus wie 11-jährig. Zutraulich war sie und frech. D-Dur-Akkord, im Bass, in den Mittellagen, im Diskant. Und dann »Sous les ponts de Paris«. Es war ein uralter französischer Schlager. Aber er wirkte. Monsieur hatte sein Schnapsgläslein gegen eine Pfeife eingetauscht. Er stand unter der Tür und schlug den Takt mit der Spitze seines Filzpantoffels. Madame ließ sich auf einen der gespensterspielenden Fauteuils nieder. Sie lauschte andachtsvoll und ich konnte sie gut sehen, wenn ich ein wenig schielte. Bei ihr war es der Kopf, der den Walzertakt aufgenommen hatte. Alice summte die Melodie, zweite Strophe. Schlussakkord im Bass und dann plätscherte ich noch ein wenig in den oberen Tönen. »Bravo«, rief Madame. »Sie spielen ausgezeichnet. Und du wirst meiner Tochter Klavierstunden geben, verstehen Sie? Du wirst es nicht zu bereuen haben.« Madame duzte und zitzte mich im gleichen Satz. Und diese Gewohnheit behielt sie bei. Sie besiegelte meine endgültige Aufnahme in die Familie van de Velde und sie war zugleich ein Zeichen ehrlicher Zuneigung. Das merkte ich erst später. Wladimir, Luigi und Otto siezte Madame mit eiserner Konsequenz. Warum muss ich jeden Morgen, bevor ich einschlafe, an diesen ersten Nachmittag in der grauen Stadt denken? Er hatte nichts Besonderes an sich. Er war merkwürdig. Merkwürdig? Gespenstisch eher. Später sagte Madame oft und seufzt zischend dazu, »Bei deiner Bildung, Frederik, dass du so schwere Arbeit verrichten musst. Ich muss einmal mit dem Ingenieur reden, dass er dir einen leichteren Posten verschafft. Weißt du, ich habe viel Einfluss. Du glaubst es vielleicht nicht, aber es ist doch so. Und wenn sie noch so zweifelhaft reinschauen...« Sie meint, dass meine Miene Zweifel ausdrücken. Aber das tun sie ganz und gar nicht. Ich glaube es, Madame, ohne weiteres, dass sie Einfluss auf Herrn Arthur Leia, Ingenieur der Grube 5, hat. Ich bin sogar überzeugt, dass Herr Leia für jeden Pensionär, den er Madame van de Velde empfiehlt, ein Trinkgeld bekommt. Eine Kommission wollen wir es lieber nennen. Eine Hand wäscht die andere, sagt das Sprichwort. Und wo wäre das Sprichwort wahrer als in einer Kohlenstadt, wo die Hände immer schmutzig sind? Wir sind Gewohnheitsmenschen. Von klein auf haben wir in der Nacht geschlafen und am Tag gearbeitet. Daher kommt es wohl, dass mein Schlaf so dünn ist, so leicht. Die Wände des Hauses sind aus Brettern. Selbst ein Flüstern würde man hören. Aber Madame brüllt. Frederik! Der Ruf bedeutet, dass es 2:30 Uhr ist, dass ich in die Küche kommen soll, um zusammen mit Madame, Monsieur und Mademoiselle van de Velde einen Teller Gemüsesuppe zu essen. Eine Auszeichnung. Der Lohn für die Klavierstunden. Keiner meiner Kameraden kommt mittags heim. In seinem Ruhestuhl mit den Armlehnen sitzt Herr van de Velde, aber der Sitz ist nicht hoch genug für ihn. Darum schwebt der Dachshaarpinsel des Männchens knapp über der Tischkante und seine Spitze berührt den Tellerrand. Manchmal setzt sich eine Nudel darin fest. »Van de Velde putzt einen Bart«, sagt Madame. Sie gehört zu jener Sorte Frauen, die ihren Mann stets beim Familiennamen nennen. Darum ist es mir bis zuletzt unmöglich gewesen, den Vornamen meines Wirtes zu erfahren. Klavierstunde. Tonleitern, Dreiklang. Alice ist nicht dumm. Sie begreift ziemlich rasch, dass es gar nicht so schwer ist, eine Melodie nach dem Gehör zu begleiten. Die Noten lasse ich beiseite. Aber ich gebe mir Mühe, dem Jungfräulein die Schädlichkeit des Pedals begreiflich zu machen. Es gelingt. Bald wird Alice sous les ponts de Paris genauso schön spielen können wie ich. Und dann werden wir einen anderen Schlager in Angriff nehmen. Lippen schweigen, flüstern Geigen. Oder dort draußen im duftigen Garten, gebannt blieb ich plötzlich zurück. Wir werden sehen. Bisweilen steckt Madame ihren Kopf durch den Türspalt. Und? Geht's? Macht sie Fortschritte? Wir nicken beide. Aber manchmal machen wir Pausen. Da muss ich dem kleinen Mädchen von Otto erzählen. Von Otto, dem Holländer, mit dem blonden Schnauz über der Oberlippe. Alice liebt den Erzähler. Ein Märchen vor allem hat diese Liebe geweckt. Es handelt von dem Manne, der zuerst die Mäuse in den Fluss lockt, mit einem Liedlein, das er auf seiner Pfeife spielt. Doch nein, die Bürger wollen ihn nicht dafür bezahlen. Da kommt er wieder. Ein anderes Liedlein pfeift seine Flöte und aus den Häusern strömen die Kinder. Und den lockenden Tönen folgen Buben und Mädchen. Sie ziehen hinter dem bunten Manne her. Eine grüne Hahnenfeder winkt von seinem Hute. Er führt die Schar in den Berg hinein. »Ja, in den Berg«, sagt Alice ganz ernst. »So viele Gänge hat es im Berg und einen Saal. Alle Kinder haben Platz darin und tanzen dort, während der bunte Mann aufspielt. Dann werden die Kinder müde und schlafen ein und wachen wieder auf. Wieder tanzen sie und vergessen Vater und Mutter. Sie bleiben im Berg, bis sie sterben.« Otto ist über den Schluss, den Alice seinem Märchen andichtet, ein wenig erstaunt, aber er lässt ihn gelten. Und andere Märchen erzählt er, aber die höre ich nicht mehr, denn ich muss zur Arbeit. Doch das Nachtessen hat uns alle versammelt, wie das Morgenessen. Das Nachtessen. Kartoffeln. Hier nennt man sie Canada. In Salzwasser gekocht. Montag Ragout, Dienstag Gulasch, Mittwoch Soßenfleisch, Donnerstag Geschnetzeltes, Freitag Ragout, Samstag Braten. Ein wunderbares Wochenmenü, das Madames Fantasie alle Ehre macht. Aber es sind nur verschiedene Namen für ein und dasselbe. Eine Soße, darin braune Mehlkügelchen und schwärzliche Zwiebeln zusammen mit einigen zähen Rostfleischbrocken schwimmen. »Geben Sie Ihren Teller her, damit ich ihn dir fülle«, befiehlt Madame. Hochauf werden die Kartoffeln geschichtet, verschwenderisch ergießt sich Soße darüber und auch zwei Fleischstücke haben noch Platz. Die anderen dürfen sich selbst bedienen, aber Madame wacht mit scharfem Auge darüber, dass keiner zu viel nimmt. Suppenverkäufer. Marchand de soupe nennt man in den französisch sprechenden Ländern die Inhaber von Arbeiterpensionen. Der Name ist eine Beleidigung, aber sie ist verdient. Der Suppenkäufer streicht das Geld ein, das wir mit schwerer Arbeit verdienen müssen. Wir sind ihm ausgeliefert. Wir, die ungelernten Arbeiter. Die Proletarier des Proletariats. Die organisierten Arbeiter haben ihre Gewerkschaften. Sie haben Mittel, Kampfmittel, um ihre Lage zu verbessern. Sie gehören zur guten proletarischen Gesellschaft, falls der Ausdruck gestattet ist. Aber wir Handlanger, Tschechen, Polen, Russen, Italiener, wir sind wehrlos.
Werner Düggelin mit dem vorletzten Teil von »Im Dunkel« von Friedrich Glauser. Technik Aldo Gardini, Regie Hans Hausmann, Produktion Radio DRS 1977, Redaktion Stefan Heilmann. Weshalb sich Otto immer auf die neuen Zeitungen stürzt und welche ungeahnten Folgen ein Hauskonzert bei den Wandeweldes hat, erfahren Sie nächsten Dienstag in der Lesung in 2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.